Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit.
Mein heutiger Gast, Michel Traut, spricht hier im Gespräch mit mir über Kommunikation, über Respekt und wie sie ihre Workshops, ihre Trainings da auch immer angeht. Man kann furchtbar viel lernen, egal auf welcher Seite du bei der Ausbildung stehst. Ja, wir sprechen über politische Psychologie, lösungsorientiertes Denken, also auch wirklich sehr, sehr, sehr praktische Sachen. Und warum wir in Krisen oft ein bisschen schlechter kommunizieren, wie wir das eigentlich sonst machen würden. Wenn dich diese Folge begeistert, dann teile sie gerne, hinterlass uns einen Kommentar, du kennst das, aber uns hilft das als Podcaster immer ungeheuer weiter. Also vielen lieben Dank dafür, wir starten rein und let's go. Hallo Michel, grüße dich. Schön, dass du hier bist bei unserem Gespräch und hatte jetzt so mit unseren Terminkalendern ein bisschen gebraucht. Von dem her, die Vorfreude war groß.
Ja, danke für die Einladung, Marc.
Bitte, bitte. Und hat mir aber genügend Zeit gegeben, um ein bisschen zu erfahren, wer du bist, was du machst. Und dann bin ich über eine Solo-Folge bei dir gestolpert, wo ich gesehen habe, wir haben eine Gemeinsamkeit oder hatten eine Gemeinsamkeit. Und das ist das Thema Telefonieren.
Okay, ja, definitiv.
Du weißt, was ich meine? Dass man
ich ahne es schon, ja, die so Angst vorm Telefonieren.
Hürde hat, genau, dass man das eigentlich nicht mag und dann aber jetzt, ja, jetzt sitzen wir hier, du hast mit deinem Podcast Erfolgsgeflüster über 100 Folgen drin, du hast Solo-Folgen, also ich glaube, die Angst hast du nicht mehr, aber was glaubst du, wie kam das zustande? Wo kam diese Hürde her?
Tatsächlich aus der Kindheit, würde ich sagen. Also ich war immer schon schüchtern und introvertiert, vor allem als Kind. Introvertiert bin ich immer noch, schüchtern inzwischen nicht mehr. Aber diese Schüchternheit aus der Kindheit, was man ja dann auch immer wieder bestätigt bekommt, ne, wenn man an der Schule Vorträge halten muss und man sich dann unwohl fühlt. Und ich wurde immer knallrot und meine Stimme ist wirklich weggebrochen, wortwörtlich. Also ich habe teilweise nichts mehr rausbekommen an Wörtern. Das verstärkt sich ja dann auch erst. In der Regel, wenn man das eben nicht aktiv bearbeitet, trägt man sowas ja auch durchs ganze Leben. Und ich habe dann halt irgendwann angefangen dran zu arbeiten durch eine schmerzliche Erfahrung, dass mir ein Geschäftsführer oder Firmeninhaber gesagt hat, Michel oder in dem Fall Frau Traut, wenn Sie das nicht in den Griff kriegen, dann wird das mit der Ausbildung nichts. Und das war dann so ein Weckruf mit, okay, da kann man dran arbeiten. Ja, und das habe ich dann getan, nicht über Nacht, aber mit der Zeit.
Okay. Ja, die Kindheit wird bei uns immer wieder so mitgeschleppt. Und genau, also dein Tätigkeitsfeld ist ja vor allem Kommunikation. Hast du dann auch häufig den Fall, dass da irgendwas aus der Kindheit, also quasi irgendwie über die Eltern oder Lehrer oder irgendwas beim Thema Kommunikation übertragen wird? Ist das dann auch so?
Also das ist, glaube ich, bei ganz vielen so unbewusst. Tatsächlich in meinen Trainings, weil ich ja eher Firmentrainings gebe, ist das jetzt nichts, was wir direkt thematisieren. Mhm. Aber natürlich versuche ich auch immer zu vermitteln, dass man die schlechten Erfahrungen aus der Schule und Ähnliches quasi hinter sich lassen darf. Man ist ja jetzt eben ein erwachsener Mensch in der Regel in meinen Trainings und dass es einfach ein ganz anderes Setting ist. Ne? Und ich mache ja vor allem auch respektvolle Kommunikation und da fängt das ja schon an. Ja. Also jeder hat es wahrscheinlich erlebt in der Schule, die Mitschüler, ne, ohne das jetzt böse zu meinen, aber die waren ja meistens nicht ganz so nett, wenn das eben, wenn man signalisiert hat, dass man gerade keinen Plan hat oder ne, total versagt da vorne. Im Erwachsenenleben, in den Firmenalltag ist das ja schon was anderes. Also da begegnen einem die Zuhörenden ja auch schon mit eben ein bisschen mehr Respekt, weil einfach das Setting ein anderes ist und da darf man sich dann eben auch trauen und merkt dann, okay, die anderen merken vielleicht gar nicht, dass ich jetzt gerade irgendwie ein Blackout habe für 3 Sekunden, weil diese 3 Sekunden nimmt man ja gar nicht wahr. Na, als Kind nimmt man sowas sofort wahr, ne, und dann siehst du die anderen kichern und dann interpretiert man ja total viel und ich finde, das verändert sich eben einfach auch im Erwachsenenalltag und deswegen in den Trainings reden wir nicht so sehr über die Kindheit. Trotzdem, meine Geschichte bringe ich natürlich auch immer ein, da erkennen sich dann auch einige drin wieder mit, ah ja, ging mir auch so. Aber es geht vor allem darum zu erkennen, ich kann was ändern. Deswegen sind sie ja auch da in den Trainings.
Ja, da bist du natürlich mit deiner Story Vorzeigemodell. Ne? Ich kann es mir echt gar nicht vorstellen, weil ich mir ein paar Videos auf YouTube auch von dir angeschaut habe und sowieso deinen Podcast auch folge. Und ja, wenn man das weiß, das hat man so im Hintergrund, das kann man sich nicht vorstellen, genau, dass die Michelle mal schüchtern war.
Schüchtern, wie gesagt, fast die Ausbildung verloren deswegen. Also ich habe dann gelernt, man darf mich dafür nicht kündigen in der Ausbildung, ne, weil das ja auch Teil der Ausbildung ist, sowas zu lernen. Aber in dem Moment war das schon so ein Ich habe da eine riesige Baustelle.
Okay. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, nicht nur Kommunikation, sondern respektvolle Kommunikation. Was können wir uns darunter vorstellen?
Die Frage ist ja, was ist Respekt? Und da fängt es ja schon an. Ganz viele, also ich steige ganz gerne in die Trainings ein mit, ist Respekt das, dass du den anderen so behandelst, wie du selber gerne behandelt werden möchtest? Und da nicken immer ganz viele mit, ja, ne, das ist respektvoll, wenn ich dich so behandle, wie ich behandelt werden möchte. Aber das ist halt eben nicht Respekt, sondern Respekt wäre, den anderen so zu behandeln, wie er oder sie behandelt werden möchte. Und da fängt es eben oft schon an, dieses Erkenntnis mit, stimmt. Also es geht ja nicht darum, dass ich projiziere, ne, was ich wahrnehme, sondern wirklich auf den anderen einzugehen. Und das ist sowohl im Verhalten, aber natürlich auch in der Kommunikation. Da gehört halt eine ganze Menge dazu. Also wir haben in diesem Trainingsformat, das ist quasi so ein Framework oder so ein Rahmen von René Bourbonus, der ja auch durchaus bekannt ist in der Kommunikationsszene. Und da haben wir halt 25 Lernfelder. Und allein das zeigt schon, wie viele Aspekte Respekt hat. Und all das kann man eben in Kommunikation einbringen. Und ja, ich kann sicher nachher noch das ein oder andere Beispiel bringen, aber letztlich geht es eben darum, Respekt zu kommunizieren, zu zeigen, im Arbeitsalltag vor allem, weil da prallen ja Welten aufeinander, sowohl soziale Welten als auch ne, religiöse, als auch eben Mentalitäten und da eben einen Weg zu finden, gemeinsam miteinander für das Wohl oder den Zweck der Firma.
Okay, ja, und stelle ich mir jetzt leichter vor, wenn alles ruhig ist. Ich muss irgendwie, so wie wir jetzt gerade, ein ganz, ganz ruhiges Setting haben. Dann geht's aber irgendwann auch mal zur Sache. Ne? Gibt auch Jobs, wo es einfach zack, zack, Zeitdruck da ist, ja, richtig große Zahlen dann auch geht. Das ist doch dann viel, viel schwieriger, dann noch zu sagen, okay, jetzt, was habe ich im Training bei Michelle gelernt? Wie war das Framework? Funktioniert das?
Auf jeden Fall, also gerade in diesen Situationen zeigt es sich ja. Also natürlich, vielleicht hat man irgendwo, wenn der Chef oder die Chefin sich durchsetzt mit einer Ansage, hat sich vielleicht für den Moment den Quick-Win, aber zu welchem Preis? Also wenn danach Menschen kündigen, weil sie sagen, ich habe mich da so schlecht behandelt gefühlt, ich habe das als so unangenehm empfunden, wie die Person mit mir geredet hat, da fängt es ja eben an, wie redest du eigentlich mit mir? Ja. Dann ne, hat die Firma vielleicht in dem Moment in der einen Situation ihr Ziel erreicht, aber eben langfristig zum Beispiel Unzufriedenheit, vielleicht sogar bis hin zur, ich sag mal, Rebellion, ne, dass die Mitarbeitenden sich beim nächsten Projekt eben gegen die Führungskräfte stellen und das ist es eben nicht wert. Deswegen ist das immer eine gute Idee, auch in stressigen oder vor allem in stressigen Situationen ja einen kühlen Kopf zu bewahren, eben respektvoll miteinander zu kommunizieren, sich klarzumachen, dass man das gleiche Ziel verfolgt und das eben nur miteinander geht. Ja.
Da denke ich jetzt so bei On-Teams natürlich an die Zuhörer, die irgendwo in einem Ausbildungskontext auch stecken, egal auf welcher Seite. Was wäre da so? Wir nehmen es an, es geht so heiß her, zack, irgendwo Ausbildungswerkstatt und wir müssen zu einem gewissen Zeitpunkt fertig werden, die Prüfungen rücken an. Gibt's da sowas wie einen Hack, so eine Sache, wo du sagen kannst, wenn das ist, dann ja, ist es ganz gut, Punkt, Punkt, Punkt.
Eines der Lernfelder zum Beispiel ist dieses lösungsorientierte Denken und auch Kommunizieren. Das erlebt man ganz oft, vor allem in größeren Firmen, wenn es dann verschiedene Abteilungen gibt, die alle verschiedene Ziele haben, wenn man so möchte. Also da fängt es ja schon an, ne, dass eben die Firmenziele nicht gut runtergebrochen sind und es dadurch eben zu Konflikten kommt. Und da gibt es eine ganz schöne Übung, in der einfach klar wird mit, wir haben eigentlich doch alle das gleiche Ziel, auch wenn es nach außen hin vielleicht komplett anders aussieht. Und das halt zu verstehen mit, okay, was ist denn unser gemeinsamer Nenner? Ne? Stichwort Kompromiss hat man ja auch in anderen Beziehungen. Aber das hilft auch in so heiklen Situationen mit, warum machen wir das denn eigentlich? Warum haben wir vielleicht gerade das Gefühl, wir haben komplett verschiedene Ziele? Darf ja eigentlich gar nicht sein, weil wir als Firma haben ja eigentlich ein gemeinsames Ziel. Also dieses, was ist der gemeinsame Nenner, das zu erkennen, geht total oft in so stressigen Situationen unter, hilft aber total, weil wenn das klar ist, dass eben Ressourcen ne, eigentlich fürs gleiche Ziel eingesetzt werden, vielleicht auf unterschiedliche Weisen, aber fürs gleiche Ziel, dann kommt man der ganzen Sache dann doch schneller nah und findet eben die Lösung. Ne?
Also da nochmal ein bisschen bohren, gucken, was vereint uns. Ist doch dann aber ziemlich schwierig, oder? Wenn jemand 16 ist und der andere ist 60 und man hat da über 40 Jahre Unterschied zueinander, ist das dann auch Thema von deinen Workshops?
Das ist dann, sind wir eher in dem Thema Wertschätzung auch, eben zu verstehen. Und das geht in beide Richtungen. Oft erlebt man es ja dann so, dass etwas ältere Generation, die erfahrene Generation erwartet, dass eben die junge Generation den Respekt mitbringt quasi und das eben wertschätzt, dass sie eben so viel Erfahrung haben und dass sie schon wissen, wie die Sache läuft. Aber das Ganze geht ja eben auch andersrum, dass eben auch die, erfahrene Arbeitsgeneration verstehen darf, dass es eben andere Wege gibt. Und das eben wertschätzen, dass vielleicht neue Impulse kommen, Dinge, die sie vielleicht selber auch gar nicht genutzt haben bisher in ihrem Arbeitsalltag. Und deswegen Respekt ist etwas, was man sich nicht verdienen muss. Also wir unterscheiden, das ist vielleicht auch ganz spannend für deine Zuhörenden, zwischen vertikalem und horizontalem Respekt. Den einen, den musst du dir nicht verdienen, also der Respekt vor Menschen, egal ob du was geleistet hast im Leben oder nicht, egal wo du herkommst. Du hast Respekt verdient als Mensch und dafür musst du nichts tun. Und dann gibt es aber dieses, kennst du vielleicht aus dem Sport, oh, Respekt vor der Leistung. Ne? Jetzt hat, keine Ahnung, die haben so gut gespielt und Haaland ist ja gerade in aller Munde, oh, Respekt, was der da abreißt und wie viele Tore der schießt. Ja. Das ist dann dieser vertikale nach oben hin quasi, Respekt verdienen. Ja. Viel wichtiger ist aber eben der horizontale, also alle auf einer Ebene. Du musst nichts leisten, um respektiert zu werden. Und da fängt es ja eben schon an, wenn das schon mal besteht, dann funktioniert das auch mit Generationen deutlich leichter, wenn eben diese Wertschätzung dann noch dazu kommt, zu sagen, nicht nur, okay, du bist Teil des Teams, sondern ich erkenne an, dass du andere Ansätze mitbringst und vielleicht nicht die Arbeitserfahrung hast, aber dafür vielleicht Methodenwissen, was ich nicht habe, weil ich KI und das Internet und soziale Medien vielleicht wenig genutzt habe bisher im Vergleich zur jungen Generation. Auch das führt dann eben zu deutlich besseren Ergebnissen. Kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Arbeit, dass eben der Mix von Tools, von Methoden und Wissen zum Ergebnis führt.
Ja, ich kenne das aus dem Feedback. Ne? Also wenn ich jemand eine Rückmeldung gebe, ne, dann möchte ich nicht irgendwie auf sein Alter oder sowas, ne, wie wir es gerade hatten, ein Feedback geben, ja, du für dein Alter, sondern eigentlich ne, dann im, was war's, Vertikalen, ja, diese Leistung, ne, Konzentration, Zeit, was auch immer. Okay, spannend. Und gibt's da vielleicht irgendwelche Situationen, die du dieses Jahr schon erlebt hast bei den Trainings, wo du sagst, ich glaube, das bleibt mir noch lange im Kopf?
Ja, tatsächlich hatte ich ein Training in einer Schule, das war ganz spannend, ich glaube, das war eine 11. Klasse, war das ungefähr? Ja, genau, 11. Klasse, sehr, sehr bunt quasi. Und da einfach auch zu sehen, wie schnell die das doch aufgegriffen haben. Also da gibt es ein paar Übungen, bei denen weiß man in der Regel, 8 von 10 Gruppen finden nicht die Lösung. Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema Lösungsfindung oder Motivorientierung.
Ja.
Und da war ich sehr beeindruckt, wie schnell die eine Gruppe zumindest von denen das aufgegriffen haben, weil das überdurchschnittlich schnell war, sage ich mal. Also da war ich vielleicht selber auch positiv überrascht und nicht, dass ich es ihnen nicht zugetraut hätte, aber das war einfach sehr beeindruckend zu sehen. Also wenn sie wollen, aber es wird ja auch oft der jungen Generation vorgeworfen mit, oh, die wollen alle nicht. Doch, die können. Und wenn man sie eben entsprechend auch motiviert und eben auch kommuniziert, warum man etwas macht, dann können die uns auch sehr, sehr gut überraschen. Das war so eine Situation, die mir auf jeden Fall lange im Gedächtnis bleibt, ja.
Warum konnten die das so schnell aufgreifen? Was ist deine Theorie?
Weil sie sich darauf eingelassen haben und weil sie vielleicht es geschafft haben, und das fällt vielen schwer, eben aus diesem Rahmen oder aus dem normalen Denken quasi auszubrechen und sich wirklich auf dieses, wir haben ein gemeinsames Ziel, während die anderen Gruppen und vor allem auch gerade in Firmen, wenn das dann sehr bunt zusammengesetzt ist, eben wirklich in ihren, alten, in ihren eingefahrenen Wegen quasi denken, ja, weil sie halt seit 10 Jahren einen ähnlichen Job machen und aus dieser Ecke quasi das einbringen. Und eben da in dem Fall zumindest die eine Gruppe, die das sehr, sehr schnell hatte, die haben sich einfach in diese Situation, in diese Rolle eingefügt und haben halt wirklich auch alle Details, also kriegt man quasi eine Rollenkarte und haben sich auf alles quasi eingelassen und halt nicht angefangen wie die meisten, sie lesen das, okay, gut, ich weiß schon, worum es geht und das dann übertragen auf ihre Denkweisen. Das war sehr, sehr spannend, dieses Offensein, wirklich in etwas sich hineinversetzen, das kann eben einen Unterschied machen. Ne?
Und dieses Reinversetzen, wenn du jetzt, wir nennen es mal die älteren Gruppen, ne, also die schon so ein bisschen festgefahrener sind, haben wir ja auch häufig, ne, wenn wir irgendwo im HR oder mit den Ausbildern oder so arbeiten, gibt's da irgendwie dann auch, ich will nicht sagen einen Trick, aber irgendwie so, wo du sagen kannst, wenn wir das machen, ja, dann knacken wir die so ein bisschen, ne, dass die über ihren Tellerrand rausschauen. Ich kann ja nicht, also wenn ich einen Tagesworkshop habe, kann ich nicht jedes Mal sagen, erinnert euch an unseren Nenner, ne? Oder gibt's
kannst da du schon, ja. Was da vielleicht hilft, ist auch mal die Frage, wie weit das eben Führungskräfte oder auch Ausbilder kennen. In der Regel gehört hat man es schon, aber wirklich verstanden haben, ist so dieses Thema Menschentypen. Ne? Wenn du das als Führungskraft oder auch als Ausbilder schaffst, eben Menschen quasi lesen zu können, also nicht in Schubladen stecken zu können, aber halt wirklich zu sehen, okay, jemand kommuniziert gerne so und so, dann holst du die halt auch ganz anders ab. Also das Beispiel ist immer Smalltalk, finde ich ganz gut. Ja. Sage ich auch immer in den Trainings ganz gerne. So dieses, also ich persönlich hasse Smalltalk, habe ich immer schon gehasst. Ja. Aber ich kann es inzwischen. Früher konnte ich das nicht, weil ich es gehasst habe und habe mich da halt drauf versteift mit, ich mag das nicht und dann lass mich in Ruhe. Und das ist halt etwas, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber, ja, dass du Marc zum Beispiel Smalltalk magst, ja, weiß ich jetzt gar nicht, weil so gut kennen wir uns noch nicht, aber dann weiß ich ja, dass das hilft dafür, dass du dich dann öffnest, dass wir danach über die Aufgabe sprechen, ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was man gerade zu Beginn eines Workshops gut machen kann, auch in den Pausen, ja, wenn ich mit den Menschen, die gerne socialisen, eben auch in der Pause mal socialize, dann kriege ich die im Rahmen des Workshops halt auch viel besser wieder abgeholt und eingefangen, wenn man so möchte.
Gibt es da irgendwas, mit dem du gerne arbeitest, so vom Persönlichkeitsmodell?
Also das DISC-Modell ist natürlich ein schnelles. Dann mache ich dieses 16 Personalities. Das kennst du wahrscheinlich auch, wo man dann die Buchstaben hat, also das INTJ und so weiter oder E und so, für extrovertiert. Das ist ganz cool, das kannst du vielleicht auch gerne verlinken. Das benutze ich auch gerne in den Trainings, weil das ist kostenlos, kann man online machen, ja, 10 Minuten. Ja. Und die Erkenntnisse da sind halt auch immer riesig. Also ich lasse das die Teilnehmenden ganz gerne mal machen, so kurz vor der Mittagspause. Und gerade, ja, ne, Menschen, die halt jetzt nicht irgendwie jedes Jahr an 5 oder so Trainings teilnehmen, die haben das in der Regel nicht gemacht oder zum letzten Mal vor 10 Jahren oder so. Und die Erkenntnisse sind gut da und da kann man dann in der Mittagspause auch ganz gut immer drüber reden.
Ne? Gibt's ja auch häufig, also so jetzt nur, ob du das teilen kannst. Bei mir ist es, ich stelle was vor, dann sagen die, ja, das kennen wir schon. Ne? Und dann ist wieder dieses Kennen und Können so der Unterschied. Genau, und wie gehst du dann mit den Persönlichkeitsmodellen ran? Also machst du es eher so ein bisschen so quick and dirty und dann lässt du es mitlaufen oder ist das ein ganz großer Block bei dir dann?
Also wir reden wirklich auch drüber. Die kriegen dann meistens so 10 Minuten Zeit, ne, 10, 15, je nachdem, wie lange sie brauchen, um das zu beantworten. Dann merkt man ja nur, das Getuschel fängt irgendwann an, so mit wie, woher weiß die diese Seite das, ne, über mich und so weiter. Mhm. Und in der Regel ist es ja so, dass irgendwie 8 oder 9 von 10 Punkten, die dann da rauskommen, man schon so das Gefühl hat, okay, wenn ich ehrlich zu mir bin, ja, das passt, ne? Die meisten Sachen sind auch so, dass du sagst, ja, das bin ich. Und dann gibt's immer so 2, 3, wo du merkst, ja, okay, wenn ich ehrlich bin, dann passt das auch. Und dann gibt's immer 1, 2, wo du sagst, nee, das bin ich aber nicht, ja. Das da, nicht. Kein Tool ist perfekt. Manchmal sind das dann aber genau die Punkte, die andere wahrnehmen, die man selber nicht von sich selbst wahrnimmt. Das ist dann auch ganz spannend. Und dann reden wir wirklich drüber. Dann gucken wir mal, wen gibt's so im Raum? Also es muss auch keiner sagen, was er hat. Das ist immer freiwillig, aber die meisten sind dann schon offen, da auch drüber zu reden. Und dann, ja, reflektieren wir einfach gemeinsam mit, okay, wusstest du das? Also würdest du das so wahrnehmen? Ist dir das klar? Oder hast du jetzt neue Erkenntnisse quasi mit, ach krass, das ist mir ja nie aufgefallen, aber das ist wirklich so. Und dann halt je nachdem, ob das ein geschlossenes Training ist, also ein Team quasi, was sich auch kennt und jeden Tag zusammenarbeitet, oder ob es, sage ich mal, ein offenes Training innerhalb der Firma ist, wo dann eben ja Mitarbeiter aus allen möglichen Bereichen kommen, gibt es halt Unterschiede. Wenn es ein Team ist, was jeden Tag auch zusammenarbeitet weitestgehend, ist das total spannend, das auch zu übertragen und einfach mitzunehmen in den Arbeitsalltag. Also es gibt dann wirklich auch Teams, die haben dann irgendwie an ihrem Platz so ein Tierchen oder so ein Schild stehen oder sowas. Zumindest für die ersten 4 bis 6 Wochen haben wir dann oft irgendwie das so vereinbart, wo du das dann nochmal so in Erinnerung rufst und sagst, ach stimmt, ja, das ist ja der Kollege da. Ne? Meistens weiß man es ja eh, und dem trinkt man gerne mal einen Kaffee, weil der quatscht gerne. Aber dann kriegt man das danach auch gut hin. Ne? Also dieses, ich komme erstmal mit dem Kaffee vorbei, quatschen wir und danach können wir die Arbeit verteilen und so. Oder dann gibt es den Kollegen, der halt lieber Richtung Blau, wenn man bei Farbmodell bleibt, oder introvertiert ist, der Logiker quasi mit, ja, komm vorbei, sag mir, was du willst, bis wann du es willst und dann lass mich aber auch bitte wieder in Ruhe, weil ich arbeite das dann einfach gerne ab, ne? Und das einfach zu verstehen in so einem geschlossenen Team quasi ist schon echt cool. Die Berichte danach, ich frage da manchmal auch nach im Nachgang, sind halt echt sehr positiv. Mhm. Weil einfach eben, ne, der Introvertierte, der Smalltalk hasst, quasi nicht mehr genervt wird mit Smalltalk, ja. Und derjenige, der halt ja gerne mal ein bisschen redet, bevor er dann anfängt zu arbeiten, wird dann einfach halt auch anders wertgeschätzt, weil man halt weiß, so ist er oder sie halt. Und das ist dann auch für alle in Ordnung. Ne? Davor ist dann immer dieses, oh, der eine regt sich auf, der andere fühlt sich irgendwie vollgelabert und so, und das verschwindet halt und dann funktioniert das Mitarbeiten miteinander auch viel besser. Ja.
Total logisch, ne? Also total logisch, machen wir es wahrscheinlich nicht.
Zu wenig, ja.
zu wenig. Ja, dann wäre das ja jetzt die Ausbildung, startet ja in manchen Bundesländern jetzt zum nächste Woche, also 1.8. bei der nächsten 1.9. Und da wäre das ja dann irgendwann ein, zwei Monate später ein ganz guter Einstieg, ne? Zu sagen, komm, wir gucken einfach mal, was sind wir für ein Persönlichkeitstyp.
Auch zum Kennenlernen. Also es gibt ja oft diese Ausbildungseinführungswochen quasi, hatte ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und da ist es natürlich auch ganz spannend, ne? Vielleicht nicht am ersten Tag, aber so irgendwie, wenn man eine Woche im Betrieb war und dann eben macht man ja auch oft irgendwie so einen Ausflug, um sich nochmal besser kennenzulernen. So. Ja. Da ist das natürlich schon ganz spannend, vor allem, wenn man es halt spielerisch macht. Und auch, das ist super wichtig, vielleicht müssen wir das noch erwähnen, es gibt keine Wertung. Also all diese Persönlichkeitstypen, egal ob Farbmodell, ne, oder ob 16 Personalities, da ist keines besser oder schlechter als das andere. Das Schöne ist ja, das ergänzt sich. Nur weil ich kein Smalltalk mag, heißt das ja nicht, dass es nicht in der Gesellschaft eben Rollen gibt, wo das super wichtig ist, dass man eben gerne und viel mit Menschen, ne, kommuniziert, auch über, sage ich mal, nicht belanglose Dinge, aber halt Dinge, wo ich jetzt als, sage ich mal, jemand Rationales und so sagt, ach komm, das nervt mich irgendwie, wenn ich das 5-mal am Tag mit irgendwie, ne, jedem machen müsste oder so. Aber es gibt da kein Gut oder Schlecht. Wir sind alle so, wie wir sind. Wir können uns auch verändern. Das ist auch ganz spannend. Hatte ich, glaube ich, in der einen Podcast-Folge auch erwähnt. Ich glaube, das war die du auch gehört hattest. Ich war früher, ne, dadurch, dass ich so schüchtern war, hatte ich nicht so viele rote Anteile. Also rot, für diejenigen, die das Modell nicht kennen, ist halt eher so dieses ein Stück weit Dominante. Jetzt nicht, dass man überall dominiert, aber schon so dieses Zielstrebige und durchsetzungsstark. Und ne, ich habe ein Ziel und ich ziehe das durch. Das hat sich bei mir halt auch entwickelt. Und jetzt, ne, wenn ich den Test 10 Jahre später mache, also ich habe den tatsächlich vor 10 Jahren mal gemacht, damals nicht so viel Rot und inzwischen habe ich halt auch durchaus hohe Rotanteile, weil ich mich halt quasi Persönlichkeitsentwicklung, ne, gemacht habe und weiterentwickelt habe. Und auch das ist nicht verwerflich. Ich war damals ein, ne, wertvoller Mensch, ein Mensch, der zu respektieren war, und gleichermaßen bin ich das heute, nur weil ich ein anderes Skillset habe, hat sich da zumindest halt nichts geändert. Aber wenn man was ändern will, kann man das.
Ja, also kennt man vielleicht auch, wenn in einem Raum mehrere gleiche Typen sind, ne, dann schaukelt sich das ja auch manchmal zum Negativen hoch, ne? Also wenn wir überall extrovertierte rote Typen haben, die alle so, wow, hier, alle mir nach, ne, dann wird es schwer, ja, weil, ne, die kommen auch nicht so gut miteinander aus. Aber genau, dann könnte man ja wirklich so spielerisch das aufgreifen, wie du gesagt hast. Dann könnte man theoretisch an seinem Namensschild irgendwo so rot oder rot-gelb oder wie auch immer da die Mischung ist. Cool, ja, schön. Da, also ich glaube, auf die Idee ist bisher in den letzten 250 Folgen noch keiner irgendwie gekommen. Wobei man es, wie gesagt, ja kennt. Verrückt.
Genau.
Ganz verrückt. Okay, jetzt hast du ja auch eine Ausbildung und ein Studium gemacht. Würde gern auf deine Ausbildung nochmal so eingehen. Hattet ihr auch so Kennenlerntage, wie du gerade gesagt hast?
Nee, das gab's damals noch nicht. Also ich glaube, das war so der erste Arbeitstag, der noch ohne, sag ich mal, groß Programm war. Also da hatte man noch keine Verpflichtungen, aber gefühlt an Tag 2 ging das dann schon los. Ich weiß noch, dass ich einmal am ersten Tag wurde ich rumgeführt. Ja, das war quasi so das Kennenlernen, ne? So sämtlicher Menschen, ganz viele Hände geschüttelt. sich keine Namen merken können, weil das einfach irgendwie 80 Leute waren oder sowas. Also vielleicht waren da irgendwie 60, 70 da an dem Tag, ne? Aber gefühlt konnte ich mir kaum Namen merken. Und danach saß ich, glaube ich, 3 Stunden bei der IT und habe mir den Rechner einrichten lassen und das System erklären lassen. Also das war nicht ganz so das, was man heute in Ausbildungsbetrieben sieht, aber es war halt auch eine andere Situation. Also ich habe 2012 meine Ausbildung angefangen und damals war der Markt halt noch so, dass es noch genug Azubis gab überall. Ich musste auch so einen Qualifikationstest machen, ne, beim Bewerbungsgespräch. Also da wurde schon auch, ne, Allgemeinwissen und Mathe und ich weiß nicht was, so Basic Skills abgefragt und hatte irgendwie 2 Gespräche. Das ist ja heute auch, einfach weil sich der Markt gedreht hat, schon anders. Also natürlich wird da auch noch geguckt, ne, ist die Person grundsätzlich geeignet, bringt sie Potenzial mit. Aber Firmen, das kennst du ja auch aus deiner Arbeit, haben einfach nicht mehr so die riesige Auswahl, wie das halt eben vor 10, 20 Jahren noch war.
Ja, okay, also hättest du dir vielleicht ein kleines bisschen anders gewünscht.
Also für mich war es halt damals normal und trotzdem finde ich es natürlich jetzt schön, was ich heute bei Ausbildungsbetrieben sehe, dass man sich halt die Zeit nimmt, hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, ne? Zu sagen, okay, wir sind bereit, da eben ein paar Tage oder sogar eine Woche in euch zu investieren, zusätzlich zu der Ausbildung, weil das ist ja auch immer Ressourcen, ne? Dass man eben noch mehr Mitarbeitenden oder mehrere Ausbilder rausnimmt aus dem Arbeitsalltag. Die sind ja nicht alle hauptberuflich Ausbilder, sondern kennst du ja auch, ne? Die meisten machen quasi das Thema Ausbildung on top, was natürlich auch nicht immer ganz ideal ist, aber das ist eben die Realität. Ja, das ist auf eine andere Art der Wertschätzung. Ne?
Jetzt hast du ja auch gerade so mit dem Podcast, hast ja viele, viele Menschen bei dir, die dir viele unterschiedliche Sichtweisen dann auch geben und so. Du bist jetzt über 100 Folgen, ne? Du bist bei wie viel da ungefähr?
Über 120 sind es jetzt, ja.
Sogar 120 schon, okay. Und ist dir da irgendwie so eine Folge auch im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, das war für mich so ein großes Learning, weil es mich auch irgendwie so ein bisschen überrascht hat, ne? Das haben wir ja immer, unsere Gäste, wir bereiten uns drauf vor, dann stellen wir eine Frage und dann ist so ein Aha-Moment, den wir dann selber als Podcast-Host auch haben. Kannst du dich an sowas erinnern? So ein
Also gibt's zwei, drei, wahrscheinlich nicht ganz das, auf was du abzielst, aber das, was mich am meisten quasi beeindruckt hat und quasi nachhaltig im Gedächtnis bleibt, sind tatsächlich oft die Geschichten gewesen von Menschen, die sehr, sehr schlimme Kindheiten hatten. Also wir reden da wirklich von Misshandlungen, Vergewaltigungen und Schlimmeres. Also wirklich nicht einmalige Events, sondern teilweise auch jahrelang. Und da einfach zu sehen, was die aus ihrem Leben gemacht haben. Also wann irgendwann dieser Switch kam aus der, also es ist super schlimm, müssen wir gar nicht drüber reden, aber aus dieser Opferhaltung, als sie dann erwachsen waren und zu sagen, okay, das belastet mich hin zu, ich kann das nicht ändern, aber ich kann ändern, wie meine Zukunft aussieht und diesen Schmerz, dieses Trauma quasi zumindest so weit verarbeitet haben, dass sie eben wieder handlungsfähig sind, muss man wirklich sagen. Und teilweise eben eine Bücher geschrieben, selbst Unternehmen jetzt aufgebaut und das auch anderen Menschen quasi mitgeben, also Mut machen. Das hat mich einfach oft, also da waren wirklich mehrere dabei, zutiefst beeindruckt halt zu sehen, okay, auch diese Menschen haben es teilweise, also zumindest die bei mir im Podcast waren halt geschafft, an diesen Punkt zu kommen, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, für ihre Zukunft, jetzt, wo sie es können als erwachsener Mensch. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja.
Mhm. Genau so, das habe ich gemeint. Okay. ja, weil das ist es ja so in diesen Gesprächen, ne? wo man auch sieht, keine Ahnung, mir geht es nicht gut, jemand anders geht es nicht gut oder jemand anders, der hat noch irgendwie mehr mitgemacht, mehr durchgemacht, ne? Und diese Geschichten zu hören.
Und dann halt auch für sich zu sehen quasi, okay, also wenn, klingt vielleicht blöd, aber wenn die das geschafft haben, also wie viel die geschafft haben und dann quasi, ne, beklag ich mich über mein Leben und dass ich, ne, diesen nächsten zwei Schritte vielleicht nicht hinkriege, was ja eigentlich ein Witz ist im Vergleich zu dem, was andere Menschen schon geschafft haben. Also das gibt mir dann auch immer diesen Push mit, also jetzt stell dich nicht so an, deine Probleme sind ein Witz im Vergleich zu dem, was andere haben und es dann halt einfach auch zu tun, ja, das in Kraft und Inspiration zu verwandeln.
Ja, also jeder steckt in seiner Situation, ne? Und wir sind da sehr, sehr anpassungsfähig. Er hat es jetzt am Wochenende von jemandem, der hat immer Leistungssport gemacht. Der war Fahrradfahrer und dann, also wirklich jede freie Minute und dann eine MS-Erkrankung. Und jetzt ist es so, dass er selber ohne Krücken gar nicht mehr gehen kann. Also Fahrradfahren ist nicht drin. Und er hat aber auch gesagt, ne, also früher wäre das sein Untergang gewesen, aber man passt sich halt an diese Situationen, die man hat. Und der Mensch, ja, es ist, kann dann auch in der Situation zufrieden sein, ja. Und das so aus dem seinem Mund, ja, schon heftig, ne. Also wenn man fast Profi-Fahrradfahrer ist und dann sowas sagt.
Ja, auf jeden Fall beeindruckend, was der Mensch auch aushalten kann, ja.
Jemand, den du dir in deinem Podcast wünschst, gibt es da gerade jemand auf der Wunschliste? Können wir einen Shoutout hier raushauen?
Kein Namen, aber es gibt so ein paar, ich sag mal auch ne, Sportler oder eben, ja nicht Hobbysportler, sondern schon ein Stückchen darüber hinaus, gerade aus dem Ultrabereich, da habe ich so ein paar im Auge, wo ich sage, okay, das könnte ich mir vorstellen für später im Jahr. Also wenn du da jemanden kennst, ne, eben jemand, der Leistungssport ein Stück weit betreibt, ne, das vielleicht nicht hauptberuflich macht, aber das ist sowas, weil ich dieses Thema Mindset da super faszinierend finde. Ja. Ich laufe selber auch, aber nicht mal ansatzweise vergleichbar und trotzdem jeder, der läuft, kennt es, dass eben dieser innere Schweinehund irgendwann sich meldet und es eben nicht der Körper ist, sondern eigentlich so der Geist, der halt sagt, ja, komm, reicht jetzt, aber sich da durchzupushen, finde ich gerade beim Ultrasport super beeindruckend. Also da freue ich mich auf ein Interview vielleicht später dieses Jahr.
Und dann Ultra, ne? Also für alle, die nicht im Bilde sind, Ultra ist nicht ein kleiner Marathon von 41 Kilometer, sondern alles über 60 Kilometer schimpft sich dann Ultra, Ultralauf. Und was läufst du gerade so gerne? Also was ist so deine...
Also ich bin nie mehr als Halbmarathon gelaufen. Ich glaube, 30 Kilometer war so mein Maximum, aber auch bewusst. Also weil ich einfach gesagt habe, für mich, das ist so die Distanz, kriege ich ganz gut hin, habe ich Freude dran. Marathon ist ja schon auch durchaus körperlich, ne? Nicht nur positiv. Ja. Also Leistungssport, gerade Ultra, ist ja eigentlich nicht unbedingt gesund, wenn man das so nennen mag. Mhm. Aber ja, ich bin eher so der klassische Hobbyläufer. Ne? Irgendwie morgens mal 5 bis 10, am Wochenende mal irgendwie 15 bis 20. Aber das reicht dann auch, ja.
Ambitionierte Hobbyläuferin, würde ich mal so behaupten. Weil, ja, es schaffen nicht viele Menschen, den Halbmarathon zu laufen, und 30 Kilometer ist schon auch ein Brett.
Das war ein Brett, ja. Da bin ich auch zwischendrin, glaube ich, ein bisschen gegangen, aber da war dann das Ziel, ne, der Weg das Ziel, ja.
Okay, wenn du so einen Ultraläufer dann bei dir hast, also was reizt dich dran, so jemand als Gast zu haben?
Das Thema Mindset, also wirklich zu verstehen oder es versuchen zu, ja, diese Schichten wegzulegen quasi da im Laufe des Interviews, kannst du ja auch in diese Tiefe zu gewinnen, zu verstehen, was treibt die Person an, was sagt er oder sie sich in diesen Situationen, wenn sich der Schweinehund meldet. Also man sieht ja jetzt auch viel auf Social Media, gerade der Ultrasport boomt ja auch aktuell, kriegt man ja schon auch einiges mit, aber da wirklich mal einzutauchen in die Tiefe, ne? Nicht das 30-sekündige Reel, wo man irgendwo den Ausschnitt mal mitkriegt, sondern wirklich zu verstehen, also wie geht das? Ja, wie fühlt sich diese Person dabei auch? Weil man weiß ja auch, dass man sich wahrscheinlich Dinge sagt, nur wissentlich, dass das vielleicht auch alles gar nicht so gesund ist und so. Aber diese Grenzen so dermaßen zu überschreiten, das ist ja auch nicht für jeden was. Aber das finde ich einfach sehr faszinierend und würde da gerne mal eintauchen in die Psychologie des Ganzen. Ja, also ich hatte in meinem Master auch ein bisschen Psychologie dabei, hatte politische Psychologie studiert und finde das einfach sehr faszinierend. Ich glaube, da ist viel dabei, was man auch als normaler Sterblicher für sich in den Alltag übertragen kann, um diese 2-3% quasi in kniffligen Situationen sich dann doch eben mehr zu pushen. Da sind wir in einem gesunden Rahmen, aber halt so dieses, ne, mancher fehlt ja nur dieser eine Schritt, den man nicht macht. Und mir hilft dann zum Beispiel allein zu wissen, wenn ich jogge oder wenn ich keine Lust habe, rauszugehen, dann denke ich mir, na, es gibt ja auch diese Backyards, wo man so Runden läuft. Ja komm, jetzt lauf wenigstens diese eine Runde, ja, so 5, 6, 7 Kilometer, das ist ein Witz. Andere laufen das irgendwie 24, 48, 72 Stunden, was auch immer. Mhm. Und ne, ich stelle mich jetzt hier an, diese, was weiß ich, 6 Kilometer zu laufen. Also mir hilft das allein als Inspiration und sowas quasi mehr davon, ne, zu verstehen, wie geht das, sich diesen einen Arschtritt quasi, wenn ich das sagen darf, selber zu verpassen, da wo man es eigentlich auch will.
Ja. Ja, da leuchten deine Augen. Warum reizt dich das? Hast dich das schon mal gefragt? Warum willst du diese Schichten freilegen?
Also ich bin jemand, der generell, also ich will mein eigenes Potenzial quasi entfalten. Das ist so ein Stück weit eine Selbstverwirklichung, ist ja auch nicht umsonst eine Maslow-Bedürfnispyramide so ganz oben. Also dieses, okay, ich will nicht irgendwann in 20, 30 Jahren auf mein Leben zurückblicken und sagen, ja, hättest du mal. Ne? Also das ist sowas, was mich antreibt. Und da hilft das natürlich dann auch, diese Tools und Tricks quasi von anderen, die halt in anderen Bereichen exzellent sind, zu verstehen und, ne, sich überall eben so die 1, 2 Tricks, die du es ja selber auch nennst, zu holen, um das fürs eigene Leben quasi zu nutzen. Also ich habe gar nicht das Ziel, ich will kein Marathon laufen, ich will kein Ultra laufen, aber ich will, ne, die Dinge, die mir wichtig sind, da diese Methoden anwenden, damit ich eben zum einen jetzt ein gutes Leben führe, das tue ich, bin durchaus glücklich und auch zufrieden für den Moment, aber ich weiß halt auch, es gibt so viel mehr im Leben für mich, was ich auch erreichen kann und will. Mhm. Und da hilft das natürlich, diesen Weg zu gestalten. Und ja, das bei anderen zu sehen, ist natürlich faszinierend.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, dass du da eine gute Antwort drauf hast und dich schon mit auseinandergesetzt hast, weil das war für mich so, ich weiß nicht, schon wirklich ein paar Jahre her, so ein Moment, mich hat das auch immer so gekitzelt und dann hat mir jemand die Frage gestellt, warum willst du dich eigentlich damit auseinandersetzen, und da hatte ich dann erstmal keine Antwort.
Habe ich ja Glück gehabt, dass ich eine hatte.
Du hast politische Psychologie, die Masterarbeit geschrieben.
Masterstudium, ja, das hieß das Master of, genau, Political Psychology, ja.
Oha, das ganze Studium, okay.
Das ganze Studium war politische Psychologie.
Dann ist es, sind die letzten paar Jahre sehr interessant für dich zu beobachten.
Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Also ich war früher sehr tief drin in dem ganzen Thema Politik und muss auch sagen, ich wollte früher Diplomatin werden und alles, hatte mich auf dem Auswärtigen Amt mal beworben und dann aber auch irgendwann festgestellt, ja, weiß nicht, darf man das sagen, aber ich finde das so anstrengend inzwischen, was da abgeht politisch. Will jetzt auch nicht gar nicht in die Tiefe gehen, aber dass ich tatsächlich irgendwann eine Kehrtwende gemacht habe und gesagt habe, also ich will eigentlich mit Politik nichts mehr wirklich in meinem Alltag am Hut haben. Natürlich, ich gehe wählen, ne? Ich bin soweit informiert, dass ich eben, wenn ich wählen gehe, meine demokratischen Entscheidungen treffen kann und tue. Aber dieses ganze Thema, ne, Nachrichten, was passiert jetzt in der Welt, und jeden Tag habe ich früher Nachrichten geguckt, ne, und davon habe ich mich einfach ein Stück weit in den Corona-Zeiten, wie viele, glaube ich, distanziert und gesagt, okay, es tut mir einfach körperlich und geistig vor allem nicht gut. Aber das Spannende ist, also es war ja politische und vor allem Psychologie, zu verstehen, ne, warum wählen Menschen, wie sie wählen, warum agieren Gruppen, ne, Massendemonstrationen und so weiter, Parteiensysteme, warum funktioniert das, warum fühlen sich Menschen einer Partei zugehörig, ne, wie kannst du das auch nutzen, ne, in guten wie in schlechten Trends, wenn man es so nennen mag, ne, Kriege und so weiter und Bewegungen zu verstehen. Das fand ich super spannend und da lässt sich halt auch sehr viel einfach generell für den Alltag ableiten, weil es gibt ja nicht nur Wahlgruppen oder, ne, Parteiensysteme, sondern auch im Alltag in Firmen. Überall hast du quasi Konstellationen, wo Menschen zusammenkommen, und das zu verstehen, wie diese Dynamiken funktionieren, fand ich sehr, sehr spannend und das nutze ich auf jeden Fall auch heute noch.
Ja. Ja, du hast ja alleine schon mit deinem Partner zu Hause, hast du schon Politik, ne? Also du hast, du hast da eine ganz klare Opposition bei manchen Themen. Ja, ja. Also darfst du auf jeden Fall sagen, ja, ich mache da auch kein Geheimnis draus, dass ich zum Beispiel keinerlei Nachrichten konsumiere. Ja, also ich lese keine Zeitung, ich schaue keine Nachrichten und ich krieg wirklich so viel mit. Also muss man sagen, ja, also so alles, was da so an Peak oben raus poppt, das kommt sowieso zu mir, das habe ich dann im Gespräch, und ist aber, merke ich, für mich nicht gesund, ne, das so regelmäßig zu machen.
Genau das, ja.
Ja, darfst du auf jeden Fall sagen. Sage ich auch. interessant, okay, guck mal, ja, meine Recherche hat das nicht ergeben. Politische Psychologie, gibt es da so einen Punkt, wo du sagen kannst, für meine Workshops, für meine Arbeit in Firmen beispielsweise, kann ich, also weil da geht es ja auch um Politik, es geht um Gruppen, es geht auch da Trends, wie du gerade schon gesagt hast, und es gibt auch so ein Flow, wo alle so miteilen. Gab's da in letzter Zeit oder gab's da dieses Jahr schon so den Fall, wo du sagen kannst, das habe ich damals im Studium eigentlich schon so gelernt, weil der Mensch eben so als soziales Wesen in der Gruppe interagiert?
Also mein Background ist ja auch Projektmanagement. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich als Projektleiterin gearbeitet, viele Jahre, dann irgendwann auch Programm- und Prozessmanagement. Und das ist tatsächlich da, also ich habe dann parallel irgendwann noch die Coaching-Ausbildung gemacht und das hat mir total genützt, weil gerade als Projektleiter steuerst du ja eben Projekte und auch ein Stück weit Teams. Nein, in der Regel nicht disziplinarisch, aber zumindest fachlich. Und da bringt es natürlich total viel, auch diese ganzen Aspekte von Respekt reinzubringen, aber auch ohne die Ausbildung damals schon. So dieses Thema, ne, Menschentypen, ist total unterschätzt an der Stelle. Also ich habe das super viel gemerkt, gerade auch wenn du dann, ne, das Top-Management da hast oder so und verschiedene Sponsoren und die haben alle verschiedene Interessen an diesem Projektziel. Ja. Und das eben durch Kommunikation zu steuern, also jedem zu spiegeln mit, ich weiß, was dir wichtig ist, ich weiß, was dir wichtig ist, und trotzdem lasst uns besinnen, ne, auf ein gemeinsames Projektziel, ne, das immer einzufangen und zu sagen, hey, wir brauchen sowohl das Ziel von ihm als auch das Ziel von ihr. Das hat extrem gut funktioniert. Und das Spannende ist, also diese Wertschätzung, einfach, dass Menschen sich, ne, im Team, die fühlen sich anders, als wenn du diese Dinge nicht tust.
Ja.
Ich kann das gar nicht beschreiben, aber auch da halt, ne, dann hast du da einen Entwickler sitzen, der halt, ne, kein Smalltalk mag, und mit dem musst du halt anders kommunizieren als mit jetzt einem Manager oder ähnliches. Und trotzdem sind die Leute dann auch viel bereiter, diesem Projekt mitzuarbeiten, wenn sie sich eben gesehen fühlen, verstanden fühlen und die Kommunikation gelingt. Natürlich gab es da auch Situationen, die quasi mal eskaliert sind. Aber auch da, wenn du halt am Anfang, ne, sowas vereinbarst, immer wieder mit allen Leuten kommunizierst, vielleicht ist da noch so ein spannender Tipp, den man auch in E-Mails ganz gut nutzen kann, so diese Wertschätzung auszudrücken. Wir kennen es ja alle mit, ne, hier kannst du bitte das und das machen, bis dann und dann, danke. Mhm. Und dann dieses, es gibt nur ein Wörtchen, das macht so einen Unterschied, vorab. Also du bedankst dich nicht nur, sondern du bedankst dich vorab dafür, dass die Person das tut. Und ich kann es nicht erklären, ich glaube, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Studien zu, wo ich hatte das damals selber auch irgendwo gelernt quasi, dass dieses eine Wörtchen einen Unterschied macht, aber es ist wirklich in der Wahrnehmung einfach so, weil unterbewusst wahrscheinlich bei dieser Person ausgelöst wird mit, oh, sie hat sich ja schon bedankt dafür, dass ich das tue. Und dann hast du sie diese, auch wenn es nur 2-3% vielleicht sind, dieses Bedürfnis, ne, dieses was zurückzugeben. Kennst du ja auch, du kriegst irgendwo ein Freebie und auf einmal hast du eher das Gefühl oder das Bedürfnis, vielleicht ist es sogar leicht negativ, aber du machst es trotzdem mit, ja, jetzt sollte ich mir das zumindest mal angucken. So. Und das bringt dich halt tatsächlich auch einfach einen Schritt weiter. Also ein Wörtchen, was einen Unterschied macht, vorab. Danke vorab.
So simpel, ne? Das ist eben die Kommunikation. Ist ja häufig, also bei mir in der Arbeit auch, ne? Dann kommen wir immer wieder auf Kommunikation und das ist ja per se erstmal eine Worthülse. Eine Worthülse, die nicht gut aufgeladen ist, weil alles so eine Zeit lang nur Kommunikation war. Es ist aber wichtig, ne? Also, weil wir sind alle in unserem Kopf, wir versuchen uns zu übersetzen, dass uns andere Menschen verstehen. Wie nimmst du das mit dem Thema Kommunikation denn wahr? Weil du bist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang in dem Business auch drin. Gibt es da so ein Auf und Ab? Gibt es Branchen, gibt es Trends, die man irgendwie, wie ist da so dein Blick auf Kommunikation?
Also in Krisen, wie man es vielleicht jetzt auch im letzten Jahr teilweise in manchen Branchen mitbekommen hat, ne, also Automobilbranche ist ja eine, die sehr gebeutelt ist, aber auch in der IT merkt man es aktuell, ne, gerade wenn man eben mit Blick auf KI, Wettbewerb weltweit und so, merkt, dass man so ein Stück weit hinten ran fällt, haben ja viele Firmen gerade in den letzten, sag ich mal, 18 Monaten doch die ein oder andere Krise durchgemacht, mussten vielleicht auch Menschen entlassen. In Krisen wird in der Regel schlechter kommuniziert, weil dann ist klassisch dieser Top-Down-Ansatz, also Management macht eine Ansage und der Rest des Unternehmens hat zu folgen. Ja, wenn alles gut läuft, dann ist man auch eher bereit von oben quasi, ne, wir lassen die da unten mal machen, wir reden miteinander. Es gibt aber natürlich auch immer die Ausnahmen, also Firmen, die genau das verstanden haben, dass man gerade in solchen Situationen die Belegschaft mitnehmen muss, damit eben nicht, ne, noch Schlimmeres passiert, wenn man vielleicht eine Entlassung vornehmen muss, dass man das eben transparent kommuniziert, dass man vielleicht auch Programme installiert, um die Unternehmenskultur eben positiv zu beflügeln, damit eben, ne, klar wird, ja, wir können das vielleicht nicht ändern. Und trotzdem, um die, sag ich mal, die wir halten, wir tun was dafür, dass es uns eben als Unternehmen trotzdem weiterhin gut geht, dass die Menschen gerne zur Arbeit kommen, dass jeder versteht, warum das vielleicht notwendig ist, dass das, ne, eben kurzfristig ist, was auch immer. Also dieses sich in Krisen trotzdem die Zeit nehmen und diese Wertschätzung auszudrücken und die Belegschaft mitzunehmen, vielleicht mit der Belegschaft Maßnahmen zu entwickeln, wie man eben, ne, vielleicht den Schaden begrenzen kann, was auch immer. Das ist das Schöne, aber in der Regel ist das die Ausnahme. Also wenn Druck da ist von oben, dann wird aus meiner Sicht häufig schlechter kommuniziert, viel mehr Ansage statt Miteinander.
Ja, macht Sinn, ne? Also ich habe das immer anders wahrgenommen, weil ich gedacht habe, da versuchen die Leute noch mehr rauszuholen, aber stimmt schon, ne? Wenn ich jetzt im Stress bin, irgendwas passiert ganz schnell, keine Ahnung, eine Katastrophe, Wasser fließt hier plötzlich rein, ne? Dann kommuniziere ich dann nur noch irgendwie in kleinen, schnellen Wörtern, ja, oder vielleicht auch nur mit, ja, stimmt.
Also natürlich, wenn du gerade bei dem Beispiel Wasser bleibst, ne, ob jetzt Feuerwehr oder vielleicht auch Militär oder Polizei, ja. Ich bin mir sicher, in diesem Rahmen, also da erwarte ich jetzt auch gar nicht, dass die dann, ne, sich die Zeit nehmen und da anders miteinander kommunizieren. Aber wir reden ja jetzt eher von Firmen, wo das eben in solchen Situationen trotzdem wichtig ist, weil da geht es meistens nicht um Leben und Tod. Ja, also da kommt es auf die 10 Minuten Erklärung oder Gesprächssituation einmal die Woche, da kommt es meistens nicht drauf an. Ne? Natürlich, wenn's Haus brennt, erwarte ich von solchen Systemen oder, ne, Institutionen wie Feuerwehr und Militär, dass die eben von oben herab Ansagen treffen und kommunizieren. Aber im Arbeitsalltag bei den meisten halt nicht.
Ja, ja, aber na, dann spitze ich es zu und dann ist meine E-Mail, dann ist die nicht 160 Wörter lang, sondern dann habe ich Stress. Ich muss viele E-Mails heute beantworten. Ne? Dann gibt es keinen Danke vorweg, sondern dann gibt es noch nicht mal ein Danke.
Oder halt das Wort bitte. Also das ist halt das Thema, da merkst du es halt dann, wenn das auch nicht mehr dasteht. Ja, ich meine, das sind 5 Buchstaben.
Ja. LG. LG Mark. Oder LGM. verrückt. Ja, also kann ich schon nachvollziehen, warum dich das Thema so packt. Ich muss natürlich fragen, Kommunikation und KI. Bewegt das deine Arbeit jetzt auch schon?
tatsächlich weniger, beziehungsweise wenn dann positiv. Also wenn wir es so sehen, dass, also KI ist ja in der Regel was Geschriebenes, natürlich kann die inzwischen auch reden. Also irgendwann, wenn wir Roboter haben, die vielleicht im Teammeeting beisitzen oder ne, virtuell haben wir das ja teilweise schon mit dem AI-Companion, der dann die Notizen macht. Aber ansonsten stärkt es eigentlich eher das, weil was uns ja unterscheidet von KI ist letztlich das Thema Emotionen. Eben nicht nur zu beschreiben, sondern wirklich auch zu fühlen. Und ich glaube tatsächlich, dass Offline-Veranstaltungen, dass Präsenzveranstaltungen, die Relevanz davon, ne, dass Menschen sich verbinden, sich offline treffen, Smalltalk, ja, zum Beispiel zu betreiben, dass das eher wieder wächst. Also aus der Sicht ja. Und deswegen würde ich sagen, dass die Fähigkeit zu kommunizieren, Mensch zu Mensch, zunehmend wichtig wird, weil du eben da die Wirkung entfalten kannst, du kannst dich mit Menschen verbinden. Das kann die AI nicht und ich glaube auch, dass sie das in der Form nie können wird. Natürlich gibt es auch Verbindungen zwischen AI und Mensch, das sehen wir ja jetzt schon, auch viele davon sehr, sehr unheimlich, ein bisschen zur Abhängigkeit. Aber deswegen, also aus der Sicht, dass dieses Skillset Kommunikation, Rhetorik zunehmend wichtig wird, betrifft es das, aber in meinen Trainings quasi zum Glück aktuell nicht, beziehungsweise wenn dann eher halt als, ja, wir sollten da was tun, damit wir das eben stärken. Ne?
Also eher ja, so neutral würdest du sagen. Ne? Also, dass es keine Gefahr ist oder ja, dass man da irgendwo die Kommunikation verlernt.
Also natürlich, wenn wir es jetzt rein auf AI beziehen, ich hatte es jetzt erstmal auf meine Trainings bezogen, da sehe ich jetzt keine Gefahr dafür. Im Gegenteil, es wird eher, glaube ich, umso wichtiger. Aber natürlich, wenn man jetzt das Kommunizieren allgemein sieht, mit Blick auf AI, kennst du ja auch, du bist online, du liest Texte und hast dann irgendwann das Gefühl, dass jeder Dritte von der gleichen KI geschrieben worden ist. Es wird natürlich jetzt auch besser. Ich glaube, vor einem Jahr war das noch schlimmer, wo man wusste, okay, die Floskel stammt von ChatGPT. Jetzt haben wir viele AIs, ne? Das heißt, natürlich wandelt sich das auch, die AI wird auch besser. Aber halt dieses Thema, ja, Inhalte, wie sind sie geschrieben, gerade im geschriebenen Wort, sind natürlich schon eine Gefahr, wenn man so möchte, vor allem halt, wenn man die Inhalte einfach übernimmt, ohne sie zu prüfen. Also das ist, glaube ich, die größere Gefahr, nicht zu kommunizieren mit AI, ich nutze auch sehr viel AI, ich bin auch ein großer Fan, aber halt dieses schaltet trotzdem dein Hirn ein und es bringt trotzdem was, wenn du jetzt eine Ausbildung machst oder dich in irgendeinem Bereich spezialisierst, eine Weiterbildung machst, weil dann kannst du diese Inhalte auch bewerten. Ja.
Sicher. Und du hast jetzt so unterschiedliche Welten auch schon gesehen, ne? Also du hast einmal diese Konzernwelt, du hast einmal so deine Selbstständigkeit, Kommunikation in diesen Welten. Oder habe ich noch eine andere Welt vergessen? Ausbildungswelt.
Also ich habe auch im Mittelstand schon gearbeitet, durchaus.
Ja. Findest du, da herrscht ein Unterschied in diesen Welten oder nimmst du es nicht so wahr?
Ja, schon. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Konzern gearbeitet hast. Im Vergleich zu einem Mittelstand oder einem kleinen mittelständischen Unternehmen ist das Ganze ja schon anders. Also in einem Konzern hast du halt in der Regel, wenn es dem Konzern gut geht, ist es okay, wenn du Urlaub machst, wenn du krank bist und du musst auch nicht dein Handy beantworten, zumindest wenn du, sag ich mal, normaler Mitarbeiter bist oder irgendwie mittlere Führungsriege, dann ist das in Ordnung, dass du diese, ne, wenn du krank bist, bist du krank. Irgendjemand wird sich schon darum kümmern, dass zumindest die brennenden Themen bearbeitet werden. In kleineren Unternehmen ist das nicht so. Wenn du da krank bist, dann hat die Firma in der Regel ein Riesenproblem. Und dementsprechend wird natürlich schon auch in diesen heiklen Situationen anders kommuniziert. Also ich hatte auch meine Burnout-Erfahrung quasi. Also ich sag mal, wo grenzt man das ab, ob es jetzt ein Burnout war oder auf dem Weg dahin. Aber ich bin dann zum ersten Mal wirklich ausgefallen. Also ich hatte damals ein Team geführt von 50 Leuten knapp, deutschlandweit verteilt und war davor auch nie länger als mal irgendwie einen Tag krank oder so. Und dann hat es mich halt wirklich irgendwann zerlegt und am Ende war ich dann ganze 4 Wochen raus, aber das wusste man ja am Anfang nicht. Und ich hatte in den ersten 2 Wochen, hatte ich jeden Tag so 5, 6 Anrufe, WhatsApps und sonst irgendwas, ne, weil halt keiner diesen Job machen konnte. Und dann der Manager, also der Firmeninhaber, selber quasi diese Dinge auffangen musste, weil ich hatte keine anderen Führungskräfte, sondern ich war quasi ja die eine Person unter der Geschäftsführung. Und das ist natürlich nicht schön. Und da wird natürlich am Anfang auch anders kommuniziert. Und an der Stelle damals, ne, Verständnis war natürlich auch erstmal nicht da, weil Druck war so hoch und so. Das hast du in einem Konzern halt nicht. Also da wird natürlich auch gefragt, okay, wann kommst du wieder und was ist vielleicht das Wichtige? Mach noch eine kurze Übergabe, wenn es irgendwie geht, damit wir wissen, was wir tun sollen. Aber dieser Stress, ne, in der Kommunikation, der ist ein anderer. Zumindest in den Konzernen, in denen ich unterwegs war, in denen ich angestellt war oder die ich jetzt auch in den letzten Jahren so gesehen habe, wird anders kommuniziert. Das ist dann einfach okay, das ist so, der Rahmen ist anders und dann kommuniziert man auch anders. Ne?
Aber weil, also nicht falsch verstehen, weil man nicht so wichtig ist in einem großen Konzern oder weil es die Möglichkeit gibt, dass es jemand anderes übernimmt?
Beides. Also die Strukturen, also du bist natürlich in einem Konzern von 3.000, 4.000, 5.000 Menschen, bist du natürlich eben einer von 3.000, 4.000, 5.000. Egal wie quasi gut du bist, auch als Führungskraft bist du da dann eben, ne, einer von vielleicht paar hundert und nicht einer von eins oder einer von zwei quasi. Ne? Also aus der Sicht halt einfach. Und die Strukturen erlauben es halt in der Regel auch, ne, bessere Daten oder wie sagt man, ne, Verwaltung, also Wissen ist anders strukturiert. Du hast vielleicht Systeme, wo das abgelegt ist, wo jemand in ein Ticketsystem nachgucken kann, was ist denn offen, was ist brenzlig, ne, Deadlines und so weiter. Und das hast du in der Regel in kleinen Firmen in dem Umfang nicht. Ja, da hat halt einer oder zwei Leute haben halt hier ihre Notizen, ihre To-Dos, haben vieles im Kopf, ja, vielleicht noch irgendwo Gruppen niedergeschrieben, aber so dieses ganze Wissen ist in der Regel halt nicht so abrufbar, wenn die Person dann nicht mehr da ist, ja.
Aber das ist so alle Welten, also vom kleinen Mittelstand oder auch Konzern, ja. Da sollte man sich ja eigentlich mal Gedanken machen, gerade bei der Kommunikation, was kann ich mir bei den anderen beiden abschauen, oder? Also jetzt mal so.
Ja,
so
rum. Also die Strukturen sind natürlich halt schon einfach anders. Also ich habe durchaus Verständnis dafür, dass ein kleiner Mittelständler mit, was weiß ich, 50 oder 100 Menschen andere Systeme hat, na, vielleicht auch nicht die Infrastruktur IT-mäßig hat, die Stabsstellen quasi hat, die sowas verwalten, weil solche Systeme wollen ja auch quasi eingeführt werden, verwaltet werden, dann müssen die Mitarbeitenden das lernen. Also das Verständnis ist schon da und trotzdem, ne, Thema Respekt, es gibt ja auch kleine Firmen, die eben nur solche Trainings buchen, das sollte überall da sein. Also halt auch dieses Verständnis mit, okay, die Person ist krank, ne? Es war ja jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie nicht erreichbar war. Ich habe das ja auch gerne quasi diese Informationen kommuniziert, aber mir ging es halt damals wirklich so schlecht wie noch nie im Leben. Konnte ich halt nicht ändern. Ne? Da war natürlich für mich jetzt in dem Moment die Firma nicht mehr die wichtigste Baustelle. Und wenn man das halt auch spiegelt, ne, dann kommuniziert man halt auch anders. Und ich glaube, mir hat das damals gefehlt. So dieses, okay, ich verstehe, dir geht's gerade richtig mies. Wir beschränken das auf, keine Ahnung, 5 Minuten. Ne? Wirf mir die wichtigsten Dinge rüber. Was auch immer, ne? Da fängt es halt schon an, ja.
Sicher. Ja, da kann man sicherlich einiges mitnehmen, ne? Wenn es dann wirklich auch spontan heiß hergeht, ne? Und es gibt ja einfach auch Krankheiten, da kann man nicht mehr groß kommunizieren. Da kann man nicht diese 5 Minuten dann plötzlich irgendwie einplanen. Okay. Jetzt hatte ich gerade meine Frage im Kopf formuliert und dann war ich so drin. Respekt, genau. Ich wollte noch mal, also sorry, dass ich heute so springe, aber deine Themen, die sind immer super interessant und ich bohre mich dann so tief rein, dass ich den schönen roten Faden heute nicht so hinkriege. Aber es ist echt cool, so aus deiner Erfahrung da zu hören. Ich wollte noch mal Thema Respekt zurück. Gibt's denn auch diesen Fall, dass du dann zu einem Team kommst, die du vielleicht davor noch nicht so kennst? Und kannst du das dann relativ schnell in den ersten 5 Minuten schon einordnen, dass du sagst, okay, jetzt Respektlevel sind wir irgendwie sehr optimal oder sehr, wir brauchen noch einen Anschlusstermin?
Das Spannende ist vielleicht ein schönes Beispiel. Ich hatte letztes Jahr, war das, glaube ich, hatte ich ein Training, war auch eins der ersten im letzten Jahr. In dem saßen Menschen, die da nicht freiwillig saßen. Und du kannst es dir, glaube ich, schon vorstellen. Ja. Deine Führungskraft kommt zu dir und sagt, hier, geh mal in das Respekttraining, ne? Was das in dir auslöst. Genau. Und dann denkst du erstmal, was zur Hölle? Die Person denkt wohl, ich bin respektlos. Und das Spannende war, ich wusste das initial nicht, habe aber natürlich trotzdem gemerkt, dass so die Hälfte, also es waren wirklich, ich glaube, wir waren irgendwie 8 Leute oder sowas im Training und 3 oder 4, also ich glaube, bei 3 weiß ich es, bei einem weiß ich es nicht ganz, 3 davon waren unfreiwillig da und ich habe natürlich schon gemerkt, dass die nicht ganz so viel Eigeninitiative mitgebracht haben. Die waren jetzt nicht irgendwie respektlos, ja, die saßen da, die haben auch irgendwie, ne, genickt und irgendwie, ne, die Übung so mitgemacht, aber es war nicht ganz so viel Begeisterung oder Interesse an dem Thema da, wie bei den anderen 4 oder 5. Und das kam dann so nach, ich glaube, einer Dreiviertelstunde oder so kam das dann irgendwann raus, dass ihre Führungskraft sie hier angemeldet hat. Und das, was ich dann total oft höre, auch nach den Trainings, ist so dieses, ja, eigentlich sollte meine Führungskraft das mal machen. Und das ist halt auch so dieses, ja, also wenn ich da Mitarbeiter hinschicke, dann sollte ich das vielleicht auch selber tun. Und was vielleicht auch wichtig ist für deine Zuhörenden zu verstehen ist, in so ein Respekttraining, wenn sie freiwillig kommen, kommen in der Regel Menschen, die sowieso schon sehr bemüht sind, sich respektvoll zu verhalten. Und ich würde auch trotzdem nie sagen, dass die anderen sich nicht respektvoll verhalten oder das versuchen. Aber da sind wir ja eben genau bei diesem Thema. Wenn du etwas als respektvoll wahrnimmst oder mit den besten Absichten tust, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das auch so empfinde, ne? Das, was wir eingangs hatten. Also behandle andere nicht so, wie du behandelt werden willst, sondern behandle andere so, wie sie behandelt werden sollen. Und deswegen das Spannende ist halt, wenn sie das dann verstehen, ist es halt schon oft dieses, ach, okay, also es geht gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie respektlos war oder bin, sondern es geht eigentlich darum zu erkennen, dass wir alle, auch wir Respekttrainer, es gibt ja noch ein paar mehr von denen, wir können uns alle beim Thema Respekt verbessern. Also Menschen besser verstehen, besser erkennen, was diesen Menschen wichtig ist. Und es geht nicht darum, jetzt respektloses Verhalten, also Streitschlichtung und was auch immer, irgendwie auszuräumen. Also das ist tatsächlich nicht der Fokus, sondern eher dieses, es fängt bei mir an. Und dann geht's in die Zweierbeziehung. Also es gibt diese Ich- und Du-Ebene und dann gibt's noch diese Wir-Ebene. Aber alles fängt bei dir an mit deiner Haltung. Und das ist halt das Schöne. Also darum geht's eigentlich bei Respekt. Ja. Mhm. Und die unfreiwilligen Teilnehmer quasi, die waren am Ende dann auch sehr begeistert, ne, und haben auch gesagt, ich fand's richtig gut. Aber halt auch erst, als wir darüber gesprochen haben mit, es geht gar nicht darum, dass du irgendwie dich falsch verhalten hast gegenüber deiner Führungskraft, sondern wahrscheinlich wollte die Person dir eigentlich eher was Gutes tun und sagen, hier, guck mal, wir können alle dran arbeiten. Aber diesen Transfer muss man halt erstmal machen. Den sollten auch Führungskräfte entsprechend kommunizieren. Deswegen nennen wir das Training auch meistens nicht mehr Respekttraining, sondern eher, ich nenne es Haltung im Dialog. Ja, ist deutlich positiver besetzt oder halt auch dieses, wie redest du eigentlich mit mir, dass man über Kommunikation redet.
Ja, ja, stimmt aber schon. Ja. Also so, mach mal Kommunikationstraining oder mach mal Respekttraining. Ja, wenn man so die Erfahrung hat, genau, dann sieht man, das ist so ein bisschen schwierig, aber es gibt ja so andere Workshops, da wäre es viel klarer, ne? Ich habe dich mal angemeldet für, keine Ahnung, Alkohol, Prophylaxe-Training. Warum? Bei so einem Thema wird einem das total einleuchten,
genau.
Ja, dass man jemand auf die Füße tritt. Mhm. Okay. Ja, schön, schön. Also das ist... Das ist ein total interessantes Feld, ja. Auch wenn es jetzt nicht KI und super Future Skills und alles ist, ist aber halt die Grundlage, ne? Und wenn die Grundlage wiederum nicht stimmt an Kommunikation, an meiner Haltung für den Dialog, dann wird alles andere schwierig.
Und gerade deswegen würde ich sagen, dass es ein Future Skill ist, also ein Present, aber auch ein Future Skill, weil eben dieses offline Mensch zu Mensch zunehmend wichtiger werden wird, weil wir eben alle so isoliert sind. Also wir haben es ja jetzt schon teilweise verlernt, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wenn man sich überlegt, vor, was weiß ich, 20, 30 Jahren haben die Leute im Bus, in der U-Bahn mit fremden Menschen problemlos kommuniziert und heute sitzen alle mit Kopfhörern oder Handy da und trauen sich eben auch nicht, anzurufen. Beim Pizzalieferanten braucht man heute auch nicht mehr. In meiner Jugend musste man das noch, aber heute bestellst du per App.
Ja.
Und umso wichtiger wird's halt eben in diesen Situationen, wo man sich dann doch offline trifft. Und ich glaube, das wird eher wieder zunehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, kommunizieren zu können.
Ja. Ja, da gibt's auch so ein Training von, wer war das? Andy Frisella. Und der macht das quasi in der dritten Stufe, ja. Gibt es diese Tagesherausforderung, jemanden Fremden anzusprechen. Und ich habe das auch gemacht, bin auch bei Stufe 3 nach 9 Monaten gelandet und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich jeden Tag. Also ich spreche mit total vielen Leuten im Supermarkt. Ne? Aber dann gezielt, dass ich weiß, ich muss das an dem Tag machen, war dann schon echt, ja, war ich so ein bisschen aufgeregt. Und das rückt natürlich ja immer weiter weg. Ja. Fast so wie unsere Eingangsfrage mit dem Telefonieren.
Absolut.
Ja, schön. Dann, wir sind auf der Zielgerade, Michelle, und ich habe eine famose Abschlussfrage, die so gar nichts eigentlich mit dem zu tun hat, was wir bisher besprochen haben. Und zwar macht man ja im Podcast häufig Werbung, grandiose Sachen, für die man aber eigentlich nie Werbung machen würde. Und man stellt sein Schuppenshampoo vor oder weiß Gott was. Und wir machen jetzt aber nicht bezahlte, sondern unbezahlte Werbung. Gibt's etwas in deinem Leben, wo du sagst, das ist so toll, das würde ich gerne hier mal, würde ich gerne meine Lanze für brechen. Das nutze ich jeden Tag, ne? Oder dieses Buch habe ich gelesen, diese App habe ich verwendet, diese Handcreme habe ich verwendet. Wenn du das nächste Mal im DM oder im Rossmann bist, gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist so gut, das muss eigentlich jeder mal probiert haben?
Also tatsächlich gar nicht, muss ich jetzt echt überlegen, das ist eine sehr schwere Frage. Ich dachte, es geht jetzt allgemein um irgendwie eine Person oder irgendwas, wo man sagt, ey, das ist so toll, das verdient eine Plattform.
Ja, also, genau. Nee, das, also
vielleicht,
das,
vielleicht kein Produkt.
Braucht man ein bisschen Zeit. Also man geht am besten so seinen Alltag durch, oder wenn ich in Urlaub gehe, was packe ich auf jeden Fall in die Reisetasche rein? Das sind immer so gute Anknüpfpunkte.
Echt schwierig. Also ich bin kein Mensch, der irgendwie krass viele Produkte benutzt. Deswegen kann ich jetzt, glaube ich, eher Werbung für einen Waldspaziergang machen. Das ist unglaublich gut sowas. Ja. Nee, Produkt ist, ja, schwierig.
Bist du Waldbaderin oder einfach nur
Spazierer? Ich habe es so nie genannt, aber ich gehe tatsächlich regelmäßig spazieren, weil auch heute Morgen dann wieder eine knappe Stunde, weil das einfach den Kopf frei macht und dann starte ich besser an den Tag. Also entweder ich gehe joggen, ne, oder an den Tagen, wo ich nicht joggen gehe, gehe ich halt gerne einfach spazieren. Wenn mir noch was einfällt, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid, auch im Nachgang, dann können wir das irgendwie unter das Video packen, aber Produkte ist tatsächlich nicht viel.
Ja, ja, manchmal ist es dann wirklich, dann drücken wir auf Stopp hier bei Riverside und dann sagt man, oh, jetzt habe ich noch mal was.
Ja, es fällt mir genau, wahrscheinlich im Nachgang.
Ja, ja, ja. Genau, die Anja, die hatte mal gesagt, ich hab so einen Tracker für meinen Hund ums Halsband, der ist so gut. Also manchmal sind die Ideen so ferner liefen. Ja. Einer hat auch schon für Kiwi Werbung gemacht. Und schön, genau. Also melde das gerne noch rein, liebe Michelle. Vielen lieben Dank für die Zeit, für die ganzen Ideen und auch die Impulse zum Thema Kommunikation, Respekt und was da heute alles drin war. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war's mit unserem Gespräch hier. Und wenn du jetzt auch Lust hast, einfach mal reinzuschauen, ja, dann melde dich gerne. Ich suche immer wieder Gesprächspartner und einfach mal in die Shownotes schauen. Da findest du all meine Kontaktdaten. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns schreibst in den Kommentaren. Vielen Dank.